Auch im Film »Das Leben der Anderen« machen die harten Methoden der Verhöre die Realität in der kommunistischen DDR erfahrbar.
Setzen Sie sich. Hände unter die Schenkel, Flächen nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen?
Ich habe nichts getan. Ich weiß nichts.
Sie haben nichts getan, wissen nichts. Sie glauben also, dass wir unbescholtene Bürger einfach so einsperren, aus einer Laune heraus?
Nein, nicht.
Wenn Sie uns im humanistischen System so etwas zutrauen, dann hätten wir ja schon recht, Sie zu verhaften, auch wenn sonst gar nichts wäre. Wir wollen Ihrem Gedächtnis ein wenig nachhelfen, Häftling 227.
Diese Szene des Verhörs spielt sich in einem Untersuchungsgefängnis in Berlin ab. Die Studenten der Stasi-Hochschule hören sich das Verhör in ihrer Vorlesung an und lernen, welche Verhörtaktiken für vermeintliche Gegner des Staates geeignet sind.
Die Gegner unseres Staates sind arrogant. Merken Sie sich das. Wir müssen Geduld haben mit ihnen. Etwa 40 Stunden Geduld.
Warum müssen Sie ihn so lange wach halten? Ich meine, das ist doch unmenschlich.
Ein unschuldiger Häftling wird mit jeder Stunde, die man ihn länger da behält, zorniger, wegen der Ungerechtigkeit, die ihm widerfährt. Er schreit und tobt. Ein Schuldiger wird mit den Stunden ruhiger und schweigt oder weint.
Die Verhöre von Werner Kremm und seinen Freunden könnten ähnlich abgelaufen sein. Sie hatten jedoch unterschiedliche Folgen.
Aber dadurch hat man dann mit dem einen Kampf einen Strick zu drehen versucht. Nach den 8 Monaten ist er rausgekommen, musste lange kämpfen, dass er weiter studieren darf. Und hat also 3 Jahre verloren, bis er, als wir fast schon absolviert haben, ist er Student geworden. Und hat dann noch 1 Jahr verloren mit dieser Verhörphase, mit dieser Untersuchungshaft. Der ist ein wirkliches Opfer, das kann man auch gerne sagen.
Opfer gibt es auch in Das Leben der Anderen. Hier sind die Folgen der Verhöre noch gravierender. Da ist der Selbstmord des mit Berufsverbot belegten Regisseurs Jerska, der dem Druck des Regimes nicht mehr standhalten konnte.
Ja?
Georg, Herr Wagner.
Was ist denn?
Georg, es geht um Jerska. Er ist tot, er hat sich gestern Abend erhängt.
Sein Freund Reimann ist geschockt nach dem Anruf. Er spielt die Sonate des guten Menschen auf dem Klavier.
Denken, was Lenin in der Sonate gesagt hat. Ich kann sie nicht hören, sonst bringe ich die Revolution nicht zu Ende. Kann jemand, der diese Musik gehört hat, jemand, der wirklich gehört hat, noch ein schlechter Mensch sein?
Die Schönheit der Kunst wird mit den Folgen ihrer Unterdrückung, in diesem Fall Selbstmord, mit dem kommunistischen System kontrastiert. Die Ungerechtigkeit des Systems und der Selbstmord beschäftigen den Theaterschriftsteller Dreimann von nun an.
Die staatliche Zentralverwaltung für Statistik in der Hans-Beimler-Straße zählt alles, weiß alles. Wie viele Schuhe ich pro Jahr kaufe, 2,3. Wie viele Bücher ich im Jahr lese, 3,2. Und wie viele Schüler jedes Jahr mit 1,0 ihr Abitur machen, 6.347. Aber eine zählbare Sache wird dort nicht erfasst. Vielleicht, weil solche Zahlen selbst Bürokraten wehtun. Und das ist der Freitod.
Nach Stunden des Verhörs besteht Redebedarf. Doch mit wem kann man darüber sprechen, um keinen neuen Verdacht aufkommen zu lassen? Kremm hatte Glück.
Mit meiner damaligen Frau, die mitgekommen war, das hat mich auch damals bewogen, sie zu heiraten, muss ich sagen. Sie ist mitgekommen, also ich habe ihr erzählt, schau, ich habe diese Vorladung, ich muss nach Temeswar fahren, ich war Lehrer, 100 Kilometer südöstlich von hier. Sie hat gesagt, okay, ich komme mit. Und sie hat mich auch erwartet. Damals gab es auch kein Handy. Sie ist die ganze Zeit vor dem Sekretariat-Gebäude hin und her spaziert. Alle 7 Stunden, wo ich drin war. Und ich habe ihr dann erzählt.
Wie kann man sich nun das Erbe der Sekuritat in Rumänien vorstellen? Wie das Leben der anderen Rumänen? Wie viele der Spitze laufen heute noch frei herum? Werner Kremm gibt folgende Einschätzung ab.
Es ist nicht nur, wie viele frei rumlaufen, sondern die Sache ist ja auch, wie viele von den großzügigen Rentengesetzen für ehemalige Uniformträger auch davon profitieren. Ich weiß nicht außer Radu Tinu, wie viele noch in den Verwaltungskreisen Rumäniens an der Spitze von Versicherungen sitzen, wo die zweithöchsten Löhne in Rumänien jetzt noch ausgezahlt werden, neben der Securitate Pension, die sie sowieso beziehen.
Krems Einschätzung ist erschreckend. Es dokumentiert, dass die ehemaligen Securitate-Spitzel aus dem neuen Rumänien noch nicht verschwunden sind. So schätzt er auch die Prozentzahl derjenigen, die heute noch aktiv sind.
Wenn Hertha Müller sagt, dass 40% der heutigen Sicherheitsleute oder der Leute, die Verantwortung in der Wirtschaft, in der Politik tragen, aus der ehemaligen Securitate stammen, dürfte das übertrieben sein. Aber 20% sind mit Sicherheit noch aktiv.
Am Ende des Interviews liest Krem einen Zeitungsartikel zur rumänischen Revolution vor.
Ich habe heute mit dem Stift in der Hand den Beitrag von Horia Roman Papievici über die rumänische Revolution gelesen. Und da sagt er unter anderem, es hat eine Revolte der Straße gegeben und ein Komplott der Nomenklatur. Dass die rumänische sogenannte Revolution war nichts anderes als eine Übernahme und ein Umbiegen der Revolte der Straße durch die marginalisierten Mitglieder der Nomenklatura. Dadurch hat Rumänien mindestens 6 Jahre lang, aber eigentlich bis heute, eine Zeit der Restauration und der Stagnation erleben müssen.
Krem äußert seine Befürchtungen.
Die Paranoia müsste eigentlich höher sein. Ich fürchte, wir wiegen uns in einer falschen Sicherheit. Ich fürchte, dass wir unterschätzen das Ausmaß unserer auch heute noch geltenden Bespitzelung.